Schön, dass wir zusammenkommen dürfen und ja, das Wort betrachten dürfen, auch jetzt heute Abend. Wir sind im Propheten Jeremia. Wir haben letztes Mal das Kapitel 22 noch zu Ende gelesen, darüber gesprochen. Da sind diese Gerichtsworte an die verschiedenen Könige von Juda ergangen. Der Prophet Jeremia hat das Wort des Herrn empfangen und hat es ihnen weitergegeben. Das sind Gerichtsworte an die Könige, besonders an diesen Joachim, der sich angemaßt hat, das Wort oder die Schriftrolle sogar zu verbrennen und sich so schwer versündigt hat, also an dem, was Gott ja eigentlich für dieses Volk gedacht hat. Und in späterem Kapitel 29 ist auch ein ganz klares Wort, dass Gott ja Worte des Friedens oder Gedanken des Heils und des Friedens hat über sein Volk und nicht Gedanken, Gericht auszuüben. Das ist das, ja, eigentlich die letzte Maßnahme, die er ergreifen muss. Aber ja, wie auch in Jesu Zeiten war es ja dann auch immer so. Er hat auch immer gesagt, ich habe euch immer wieder gerufen und versammeln wollen, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt es nicht angenommen. Ihr seid ja unbelehrbar, Leute voll verstockte Herzen und Unbußfertigkeit, einfach keine Umkehr da von den bösen Wegen. Und Gott muss dann auch ein Stück weit sie in dieser Verstockung des Herzens lassen, dass sie eigentlich auch schon ihr Gericht zum Teil empfangen zu Lebzeiten. Und auch diese Könige, sie wurden dann auch alle weggeführt in die Gefangenschaft. Nur einer blieb dann am Leben, er wurde dann zum Schluss begnadigt, dieser Joachim. Der Zedekia, der hat so ein schlimmes Los erfischt, der hat dann die Augen ausgestochen bekommen und hat mit ansehen müssen, wie seine Söhne umgebracht wurden und kam dann quasi in die Gefangenschaft. Und Gott hat so oft zu ihm gesprochen und er hat nicht gehört, hat einfach, ist nicht umgekehrt. Er hat eigentlich nur so gesagt, ja, frag doch Gott, ja, oder ob er sich doch erbarmt, aber ich mache weiter so. Also er hat sein Leben nicht geändert und hat gehofft, dass Gott ihn trotzdem verschont. Das ist aber auch so eigentlich in der heutigen Zeit. Man, ja, so, wenn man so Leute fragt, ja, Gott kann ja schon helfen, aber ich will trotzdem nicht mein Leben ändern. Es ist ja gut, wenn es einen Gott gibt und wenn er für mich sorgt, aber so ein Sprichwort war, wir lassen Gott einen guten Mann sein, aber wir leben unser Leben, wir sind unser eigener Herr oder Gott. Es gibt halt bei Gott nur schwarz und weiß, es gibt keine Mitte oder es gibt entweder Gehorsam oder Ungehorsam. Es gibt Sünde, es gibt Segen, es gibt Fluch, es gibt den Tod, es gibt nichts, irgendwas dazwischen. Und Gott ist gerade, Gott ist gerecht. Und es ist gut so, dass er über dieser Flut regiert, über diesen Unstimmigkeiten, die wir so antreffen in unserer Zeit hier ganz besonders. Und es wird ja nicht besser. Und wir sind auch aufgefordert, ich denke auch immer dran und ich, ja, versäume es auch oft, für die Regierung zu beten, für die verantwortlichen Leute in der Regierung zu beten und einzustehen dafür, bitte. Weil erst denkt man ja so, es heißt ja im Timotheusbrief, vor allem für die Könige, Obrigkeit und so und dann auch für alle Menschen. Und wir fangen ja halt immer mit unseren eigenen Bedürfnissen an.
Ja, das ist Leute.
Ja, stimmt. Hallo, grüß dich. Da. Ja.
Hi, Heiko.
Wir denken immer erst so an unsere Familie, also erstmal an uns selber, an unsere Familie, an unsere Lieben, an unsere Nächsten. dann an unsere Gemeinde, unsere Bekannten. Und dann, wenn vielleicht gar nicht irgendwie mehr sowas, und dann denkt man, ah ja, für die Regierung können wir auch noch beten. Das ist so irgendwie so ganz weit weg, aber ich denke, da haben wir vielleicht auch viel versäumt in der Vergangenheit. Wir haben auch gewissermaßen auch schon ein bisschen Gericht empfangen jetzt durch, ja, der Einzelne, wie er das auch empfindet, ist auch schon etwas da, aber es ist immer noch Zeit, es ist immer noch Buße, es ist immer noch der Tag des Heils, es ist nicht zu spät. Wir können immer noch anfangen, wir können immer noch was bewirken. Und da wollen wir einfach auch dran denken. So, und wir lesen jetzt dann weiter in Kapitel 23. Da geht es dann nicht jetzt an die Könige, sondern es geht hier an diese Hirten erstmal. Weh euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst und zerstreut, spricht der Herr, Vers 1. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, von den Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen. Siehe, ich will euch heimsuchen um eures bösen Tuns willen, spricht der Herr. Und ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern, wohin ich sie verstoßen habe, und will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen, dass sie sollen wachsen und viel werden. Und ich will Hirten über sie setzen, die sie weiden sollen, dass sie sich nicht mehr fürchten noch erschrecken, noch heimgesucht werden, spricht der Herr. Bis Vers 4. Ja, diese Hirten in dieser Zeit sind vielleicht auch vergleichbar mit Hirten in unserer Zeit. Hirten sind eigentlich Unterhirten unseres Oberhirten. Jesus ist unser Erzhirte, unser großer Hirte, unser guter Hirte, der sein Leben für uns gegeben hat. Und wir, wenn wir auch Hirten oder Pastoren sind, jetzt Günther besonders in der Verantwortung, er ist ein Unterhirte, er hat diese Gabe des Pastors oder des Hirtenamtes. Und er hat Verantwortung, er hat mehr Verantwortung wie jetzt ein anderes Gemeindemitglied, weil Gott eben bestimmte Ämter ja gibt und gibt auch Verantwortung. Und ja, es ist auch eine, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, hat derjenige eine ganz besondere Verantwortung. Er lehrt ja seine Schafe sozusagen, wie Jesus seine Schafe uns ja lehrt. Und da ist man besonders angegriffen, das habe ich selber schon gespürt, dass dann, bevor wir einen Dienst so übernehmen, also so, wenn es auch eine Bibelstunde ist oder mal eine Predigt, irgendwo vorbereiten oder irgendwie was anderes, wo ich einfach sein Wort verkündige, das gefällt dem Widersacher überhaupt gar nicht. Da kommen Dinge, das kann man sich nicht vorstellen. Unterschwellig ist da was da, was dich madig machen will oder was dich irgendwie... Und er sagt, du musst da ganz besonders aufpassen. Wenn du noch ganz besonders aufpasst, dann kommt trotzdem... Er versucht mit allen Mitteln, dich irgendwo madig zu machen, an einer Stelle, wo du vielleicht, wo er genau weiß, wo er dich... Und wenn es nur eine Unstimmigkeit ist unter Eheleuten, die dann irgendwo dann auch Raum greift, was man gar nicht beabsichtigt, aber das ist plötzlich da und dann kann man nicht so schnell wieder zurückrudern oft. Das ist dann, was ausgesprochen ist, ist schon mal, ja. Und also mir geht es so, und ich denke, das geht jedem so, wenn das Wort Gottes einfach verkündigt wird von demjenigen, der es verkündigt und der das wirklich, also mit ganzem Herzen tun will, der wird ganz besonders angegriffen. Das ist mal so und damit muss man leben. Das ist einfach so. Ich denke, wir haben dann immer wieder Sieg drüber, aber es ist nicht so einfach. Also es ist tatsächlich so. Und ja, diese Hirten, die er da anspricht, die sind eben nicht nach seinem Herzen. Also die zerstreuen die Herde. Die sind eher so wie, ich habe so gehört, ja, da so ein Pastor, der verkündigt zwar das Wort Gottes, aber der lebt nicht das, was er predigt. Und das kann ja auch nicht sein, wenn einer das Wort Gottes verkündigt und er steht nicht dahinter, also er hat dahinter keine lebendige Verbindung, dass das sein Leben ist, dann ist irgendwas faul und das wird auch Gott aufdecken und das wird früher oder später keinen Bestand haben. Und da muss man sich selber prüfen, dass man Menschen nicht irgendwie was vorspielt oder irgendwie was rübergibt, was man gar nicht ist. Das ist ganz gefährlich. Und da haben wir also Günther besonders die Verantwortung, dass er einfach authentisch ist, authentisch bleibt und das Wort Gottes so verkündigt, wie Gott ihm der Weisheit Gottes gibt und dann auch im Gebet, dass das ja in der Kraft des Geistes auch gesprochen wird. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass da nicht irgendwas reinkommt, was Gott nicht gefällt. Und der Feind, der lauert an jeder Tür, an jeder Ecke und will da irgendwie ja irgendwas reinbringen, was uns wieder auseinanderbringt. Er ist ja der Durcheinanderbringer. Da muss man so drauf auch aufpassen und auch wachen drüber im Gebet. Weil ich denke, ja, dass wir immer wieder aufstehen und bekennen, dass er größer ist als diese ganzen Dinge und wir an ihm hängen, ganz nah verbunden sind. Und dann ist es auch ja diese Verbindung, die Jesus von uns auch will und nach der er sich auch sehnt. Und keine Herde, die zerstreut wird durch Propheten oder durch Hirten, die Böses tun, um eures Bösen tun willen, spricht der Herr. Und gleichzeitig gibt er dann auch wieder die Zusage, er wird die übrig gebliebenen sammeln aus der Gefangenschaft und er wird andere Hirten nach seinem Herzen über sie setzen, die sie weiden, die sie zu dem frischen Wasser führen, die einfach ganz nah mit Jesus gehen und die von ihm hören, die den Weg des Lebens bereiten. Und so hat es ja Gott gedacht. Im Vers 5 heißt es dann, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Das ist schon wieder so ja, ein Wort hin, also auf Jesus hin, messianische Worte, die da ausgesprochen werden von dem Jeremia. Er weist schon hin auf den großen Oberhirten, der kommen wird, der da hineinwirken wird und der das, die Herzen zu, also dass die Herzen wieder zueinander gewandt werden. Wie auch in Malachi heißt es, dass die Söhne, dass die Herzen der Söhne zu den Vätern und umgekehrt, dass es wieder zusammenkommt, dass sie in Einheit und in Gerechtigkeit ja, ihr Leben führen unter dem großen Hirten, unter dem guten Hirten Jesus. Und hier wird zum ersten Mal in Jeremia 23, Vers 6 ein Name, eine Bedeutung des Namens Gottes genannt. Da heißt es, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Es gibt noch weitere 7 Bedeutungen des Namens Gottes. Also das ist einmal, im Hebräischen heißt es Yahweh Tzidkenu, das heißt, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Jesus hat uns zu seiner Gerechtigkeit gemacht. In ihm sind wir die Gerechtigkeit Gottes geworden. Und das ist so das erste Mal, wo das auch darauf hingewiesen wird, dass der Name Gottes eine Bedeutung hat. Eine Bedeutung in dem Sinn, dass er Gerechtigkeit ist. Es gibt also weitere Bedeutungen. Es gibt 7 andere Bedeutungen noch. Das bekannteste ist Yahweh Shalom. Der Herr ist Friede. Das ist der Friedefürst. Oder Jahwe Rapha oder Rave Rophe, der Herr, der heilt. Er ist unser Arzt. Jahwe Jireh, der Herr ist unser Versorger. Das ist von 1. Mose 22, als Abraham den Isaak opfern will und Gott hält ihn zurück und dann sieht er diesen Widder im Gebüsch und der Herr hat ihm ein Opfer ersehen. Also der Herr sieht, er sieht unseren Mangel und er will uns versorgen. Er sieht mit seinen Augen, wo wir Mangel haben und er will diesen Mangel ausfüllen. Und das ist eine Bedeutung des Namens Gottes. Jahwe Jireh, der Herr, ist unser Versorger. Und dann noch das Jahwe Nisi, der Herr ist unser Siegesbanner. Das ist die Begebenheit, wo Mose und Aaron auf diesem Berg sind, beziehungsweise Aaron und Hur und Mose. Und die beiden heben dem Mose die Arme hoch, dass sie den Sieg haben über, glaube ich, diese Amalekiter. Und dann ist dieses Feldzeichen, es wird aufgerichtet. Also der Herr ist unser Siegesbanner. Na, Jahwe Nisi. Und das Größte natürlich für uns, das ist das Jahwe Rohi, der Herr ist unser Hirte. Jahwe Rohi heißt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Psalm 23, Johannes 10 ist auch vom guten Hirten die Rede. Er gibt sein Leben für die Schafe. Er ist eins mit dem Vater. Er ist unser guter Hirte. Und wir hören seine Stimme. Wir sind seine Schafe, wir hören seine Stimme. Und dann ist schon die Bedeutung, wir sollen auf keine andere Stimme hören, sondern auf seine Stimme. Andere Stimmen unterscheiden, lernen, wenn er spricht, dann sollen wir gehen. Dann ist Aufbruch, dann ist wie diese Wolkensäule, diese Feuersäule, so jetzt auf geht's. Wir haben am Sonntag gehört, die Predigt. Ja, Gott geht uns voran. Wir sollen uns aufmachen, wenn er uns ruft. Das sind, in dieser Stelle wird erstens mal so ein Name Gottes genannt, der eine Bedeutung hat. Jahwe Zidkenu, der heißt unsere Gerechtigkeit. Darum siehe in Vers 7, jetzt wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Das ist schon wieder diese Zusage Gottes. Er wird sie zurückbringen. Er wird sie zurückführen und die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Er wird sie zurückbringen, ja, wie im Psalm 126, wie Bäche aus dem Südland, und er wird sie sammeln, und ja, die Freude des Bräutigams und die Freude der Braut wird wieder zu hören sein in den Gassen Jerusalems, wird später noch berichtet. Da wird Freude sein, da wird Jubel sein, da wo erst Todesgeruch ist, wird ein Geruch des Lebens einziehen. Das ist ja sowas, das Bild. Wir sind ja auch ein Geruch des Lebens oder des Todes, denen, die verloren gehen und denen zum Leben. Und so wird dieses Leben wieder zurückkommen aus dem Land, wo er sie vertrieben oder verbannt hat oder hinwegführen hat lassen, wird er sie zurückbringen, weil Gott ein Erbarmer ist und er sieht die Herzen und er wird nicht ewig zornig sein oder er wird sich wieder erbarmen. Natürlich über diese bestimmten Könige, aber nicht jetzt. Die sind dem Gericht dahin gegeben. Aber es sind ja viele Menschen, die dann auch ihr Herz geändert haben, und die kommen zurück. Und es werden dann auch wieder darunter Hirten sein, die ihm wohlgefallen. Also die Hirten seines Herzens, die Propheten nach seinem Herzen werden zurückkommen aus dem Lande Babylon oder wohin er sie vertrieben hat. Vers 9 geht es dann weiter, Worte über die falschen Propheten. Also erst waren es die Hirten, jetzt kommen die Propheten dran. Wieder die Propheten. Mein Herz will mir in meinem Leibe brechen. Alle meine Gebeine zittern. Mir ist wie einem trunkenen Mann und wie einem, der vom Wein taumelt, vor dem Herrn und vor seinen heiligen Worten. Denn das Land ist voller Ehebrecher und wegen des Fluches vertrocknet das Land und die Weideplätze in der Steppe verdorren. Böse ist, wonach sie streben, und ihre Stärke ist Unrecht. Denn Propheten wie Priester sind ruchlos, auch in meinem Hause finde ich ihre Bosheit, spricht der Herr. So, das ist die Situation hier. Propheten, die nicht das Wort des Herrn sprechen, die Gutes verkündigen, und Gott hat es ja anders gewollt. Er hat ja andere Pläne gehabt. Also es ist ja nicht alles überdeckt. Es ist ja nicht alles, kann man nicht alles übertünchen oder schönreden. Es ist ja gewisse Dinge, die Gott eben richten muss, das ist ganz klar. Und diese Propheten, die haben gesagt, es wird alles gut, es kommt kein Nebukadnezar, der kann die Stadt nicht einnehmen, kann die Stadt nicht aushungern lassen, er wird wieder abziehen. Also passiert nichts, ihr könnt so weiterleben wie bisher. Und das sind Worte von Propheten, das sind ihre eigenen Worte, die hat Gott niemals ihnen geredet, Gott hat sie auch niemals gesandt. Aber jetzt Jeremia, auf ihn hören sie nicht, auf die hören sie. Immer die, ja, die Worte, die man hören will, da ist man leicht dabei und kann es auch gut dann auch ja, nachvollziehen und dann eben sich dahin wenden. Ja, und das Land ist voller Ehebrecher. Das ist jetzt auch wieder dieses Bild. Gott, der Ehemann Israel, die Ehefrau oder diese Eheleute, die eben zusammengehören eigentlich. Gott ist ja ein eifersüchtiger Gott. Er wacht ja auch über seinem Volk. Er will ja seine Braut holen. Er will seine Braut zu sich nehmen. Er will... Ja, und die sollen nicht irgendwo ja, hin und her laufen und sich andere Dinge nach anderen Dingen sich ausstrecken, was Gott ihnen niemals gesagt hat, was sie das tun sollen. Und trotzdem haben sie ja, immer diesen Weg auch gewählt, dass sie erstmal ja, einfach mit ihm quasi die Ehe brechen und anderen Göttern nachlaufen. Diese Götter, die hier auch noch angesprochen werden. Es ist einmal der Baal, das heißt, der hat so Bedeutung wie Meister, Besitzer, König oder Gott. Es war so ein Fruchtbarkeitsgott. Und die Astarte war seine Ehefrau quasi, oder das war so die Fruchtbarkeitsgöttin. Und diese, die haben sogar Kinder geopfert, das muss man sich vorstellen. Und diesen Kult, die haben einfach ja, das ausgeübt. Und Gott ist das ein Gräuel, so, ja, wenn er das so sieht. Und das zerreißt ihm das Herz. Also, wie es heißt, mein Herz will mir in meinem Leibe brechen, spricht der Herr. Und Jeremia stimmt mit ihm überein. Ihm ist es ja auch so. Sein innerer Mensch ist zerrissen und er fühlt das Herz Gottes nach in einem bestimmten Art und Weise. In Vers 12 dann, darum ist ihr Weg wie ein glatter Weg, auf dem sie im Finstern gleiten und fallen, denn ich will Unheil über sie kommen lassen, das Jahr ihrer Heimsuchung, spricht der Herr. Auch bei den Propheten zu Samaria sah ich Anstößiges, dass sie weissagten im Namen des Baal und mein Volk Israel verführten. Aber bei den Propheten zu Jerusalem sehe ich Gräuel, wie sie Ehe brechen und mit Lügen umgehen und die Boshaften stärken, auf dass sich ja niemand bekehre von seiner Bosheit. Sie sind alle vor mir gleich wie Sodom und die Bürger Jerusalems wie Gomorra. In dem Vers 14 habe ich einen Kontext gefunden. zu Matthäus 23, 13. Da spricht Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer an. Genau wie diese Propheten, die einfach jetzt diese Boshaften stärken, dass sie sich nicht bekehren und von ihrer Bosheit, also dass sie so bleiben, wie sie sind, sagte Jesus in Matthäus 23, 13. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Seht ihr das, den Zusammenhang? Genau wie die Propheten. Sie bestärken sie in ihrer Lüge, in ihrer Bosheit, dass sich niemand bekehre von der Bosheit. Und genau wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie sind auch auf dieser Art und Weise, dass sie selber nicht das Reich Gottes ererben, und aber die, die hinein wollen, es vor ihnen zuschließen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Weh euch, ihr Schriftgelehrten, Pharisäer, auch die Parallele. Hier war es Jeremia und hier ist es dann Jesus, der eben diese Worte ausspricht. Ja, ihr könnt auch zwischendrin mal, ich muss nicht die ganze Zeit sprechen, wenn ihr irgendwo einen Gedanken habt, dass man darauf nochmal eingeht, weil wenn man es immer zum Schluss sagt, wenn man dann noch, dann ist es meistens schon wieder vorbei, dann ist man nicht an der Stelle, dann kann man es nicht wieder zurückholen. Ist oft, wenn irgend euch was auffällt, oder was ihr von Gedanken habt, könnt ihr das gerne sagen. Und ja, einfach auch das ansprechen. Jetzt in Vers 15 geht es weiter. Darum spricht der Herr Zebaoth über die Propheten. Siehe, ich will mit Wermut speisen und mit Gift tränken, denn von den Propheten Jerusalems geht das ruchlose Wesen aus ins ganze Land. So spricht der Herr Zebaoth, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn, wie wir schon gesagt haben. Aus ihren eigenen Gedanken, nicht der Geist Gottes, der sie inspiriert, sondern ja, ihr eigener Verstand, der von Gott eigentlich gar nicht, ja, der weit entfernt ist. Das heißt auch an der Stelle, dass sie loben mich zwar mit dem Mund, aber ihr Herz ist weit von Gott entfernt. Und Gott will ja, dass das übereinstimmt, dass unser Herz und unser Verstand zu ihm zugewandt ist. Also dass das authentisch ist, dass das so zusammenkommt, dass das nicht getrennt ist. Verstand und unser innerer Mensch sollen ja eine Einheit bilden. Unser Geist und unser Verstand, also unser Geist ist ja der innere Mensch, der ganz neu ist die neue Schöpfung. Und unser Verstand wird dann erneuert durch das Wort Gottes. Unser Geist gibt dann unserem Intellekt oder unserem Verstand Impulse und wir sprechen dann das Wort Gottes aus, wir bekennen das Wort Gottes, das hat ja dann auch diese Kraft in sich selber, das Wort. Kommen wir dann später noch drauf. Aus ihrem Herzen, also aus ihrem verstockten Herzen quasi und nicht aus dem Munde des Herrn. Sie sagen denen, die das Herrn Wort verachten, es wird euch wohl gehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Vers 20. 21. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Heute ist ja eigentlich prophetisch reden im Sinne von 1. Korinther 14, Vers 3. Wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das ist sogenannte didaktische Prophetie, also lehrhafte Prophetie. Und Jeremia hat ja diese vorhersagende Prophetie. Das ist jetzt nicht mehr so, wie wir das verstehen. Wir sagen nicht Dinge voraus, die in 10 Jahren geschehen. Also das ist vielleicht ganz, ganz selten sowas. Wir haben ja einfach diese lehrhafte Prophetie, die den Menschen zur Tröstung, zur Erbauung und zur Ermahnung dient. Und das soll uns ja durch den Geist Gottes auch individuell weiterbringen. Wir als Leib Christi ergänzen uns, wir ermutigen uns, wir stärken uns gegenseitig durch Worte der Weisheit, durch Worte der Erkenntnis, das sind Gaben des Heiligen Geistes. Wenn Gott bestimmte Dinge anspricht, also in eine Situation hineinspricht, das sind so Gedanken Gottes, die er uns mitteilt. Das kann sich auf Menschen, auf Dinge, auf Orte beziehen, was zum Beispiel bei dem Ananias und Saulus war, wo er ihn geschickt hat, in die Straße und ihm die Hände aufzulegen, dass er sehend wird. Also so Begebenheiten, Worte der Erkenntnis oder Worte der Weisheit, das ist dann, was in Zukunft geschehen wird. Die Absichten und der Plan Gottes, dass jemand auch Erkenntnis hat über diese Dinge, in den geistigen Bereich hineinsehen. Und in diesen Dingen bewegen wir uns. Einfach Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, Worte der Erbauung, der Ermahnung, wenn es sein sollte, mal dass man was ermahnt in der Liebe Gottes, in der Liebe des Herrn. Und zum größten Teil, also zur Erbauung und zur Ermutigung. Ermutigung ist ganz, ganz was Wichtiges in unserer Zeit. Das sehe ich eine ganz große Aufgabe so für jeden Einzelnen. Jeder kann ein Ermutiger sein. Jeder kann auch ein Zerstörer sein. Aber ja, wir sollen ermutigen, wir sollen, weil wir ja Kinder des Lichts sind, leben wir in seinem Licht. Und unsere Aufgabe ist in erster Linie, diese Liebe auch untereinander zu leben und nach außen hin zu leben. Das ist das erste und charakteristische Kennzeichen. Ansonsten hat der Leib Christi keine Kraft in sich selber. Wenn da was nicht stimmt, wenn Dinge sind, wenn, wie es zu den Korinther auch gesprochen wird durch Paulus, wenn da Neid, Streit und Eifersucht sind, sind sie da nicht fleischlich und leben nach der Menschenweise. Wir sind zwar errettet, aber die sind in einem Kindheitsstadium stehen geblieben. Sie haben sich nicht weiterentwickelt. Und wenn wir das erkennen, wir sollen gegensteuern, wir sollen einfach Medizin sein, auch für den Leib Christi. Wenn wir Medizin sind, dann sind wir ermutiger. Dann heilen wir diese Dinge untereinander. Dann können wir das ansprechen und einander einfach in Liebe begegnen und das andere ablegen. Das ist halt, in den Briefen heißt es ja immer, wir sollen alles das ablegen, die ganzen Dinge, die nicht von Gott sind, und anziehen den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Und das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir ermutiger sind, dann ist unsere Gemeinde stark, dann hat sie Vollmacht. Und dann sind wir nach außen hin präsent, dann sind wir Licht, dann sind wir Salz und dann sind wir brauchbar in der Hand Gottes. Und da müssen wir auch hinkommen, weil wir sind Wir haben ja unser Haupt Jesus und wir wollen ihm ja gefallen. Also wollen wir als sein Leib das beherzigen und auch so leben, wie er gelebt hat eigentlich. Das hat er auch gesagt im Johannesbrief. Wer sagt, er gehört zu mir, der soll auch leben, wie ich gelebt habe. Also das ist unsere Bestimmung, unsere Aufgabe und unser höchstes Vorrecht, Botschafter zu sein an seiner Stadt. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. So. In Vers 22 geht es weiter. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte von meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Also immer wieder, ja, Gottes Wort zu sprechen, wie Jeremia. Jeremia war der Einzige, der Gottes Wort gesprochen hat. Es hat so viele Propheten der Zeit wahrscheinlich gegeben, die Worte gesprochen haben, die das Volk hören wollten. Worte, die ja einfach, wie auch im Neuen Testament, sie werden sich Lehrer aufladen, ja, die eben das sprechen, was sie gerne hören wollen. Und da geht es uns dann gut. Das ist so das allgemeine Denken. Vers 23. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Hier ist wieder so ein Kontext zu Psalm 139, dass er ja uns kennt von Mutterleib an und seine Liebe umgibt uns wie das Meer von allen Seiten. Er kennt uns durch und durch. Er kennt auch jedes Wort, das wir sprechen werden. Er kennt jeden Tag, der noch nicht ist, ja, und die noch werden sollen. Also er kennt alles von uns. Er kennt uns durch und durch. Und dann immer wieder so: Erforsche mich, Herr, prüfe mein Herz, ob ich auf dem rechten Weg bin. Prüfe mich, wie ich es meine, und leite mich bitte auf dem geraden Weg, auf dem schmalen Pfad, dass ich da bleiben kann und dass ich nicht auf die breite Straße gehe, die ja in die Verdammnis führt. Halte mich durch deine Gnade in deiner Spur. Er geht uns voran, er ist unser Hirte, er geht diesen schmalen Weg. Und durch seine Gnade können wir diesen schmalen Weg gehen. Das ist nicht so schwer. Gottes Gebote sind nicht schwer, sagt er. Und ja, es ist möglich durch seine Gnade. Er wird uns auch nicht über unsere Maßen versuchen. Er wird uns ja beschenken. Wenn die Versuchung größer wird, ist seine Gnade größer. Und das, ja, das können wir erleben. Immer wenn was denken, das schafft man nicht. Wenn er reinkommt in die Situation, alle Dinge sind möglich, wenn wir auf ihn vertrauen. Alle Dinge sind möglich bei Gott und auch bei uns, wenn wir ihm im Glauben vertrauen und ihm folgen. Ja, Vers 25. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen. Mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen? Und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Hier wieder das Wort des Herrn. Das Wort ist in sich selber, hat es Kraft. Und ich denke, das Wort Gottes Wenn wir mit ihm übereinstimmen, mit seinem Wort übereinstimmen, dann bekennen wir auch über unserem Leben Gutes. Dann können wir mit ihm übereinstimmen und sagen, der Herr ist mein Hirte, er hat den Sieg errungen. Das ist ein ewiger Sieg. Das ist ein Sieg, den mir niemand nehmen kann. Und dann wieder das Bekenntnis, ich bin nicht, was ich tue. Das ist nicht meine Identität. Das meinen viele Menschen in dem, was sie tun, da ist ihr Lebenssinn oder ihr Lebenszweck oder ihre Identität. Ich bin auch nicht, was ich habe. Mein Eigentum ist nicht meine Identität. Das wäre der falsche Weg. Meine Identität ist in Christus. Und ich bin auch nicht, was andere Menschen über mich sagen oder über mich denken. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es, was ich bin. Niemand kann mir das wegnehmen. Und dann muss ich mich nicht sorgen, ich muss mich nicht hetzen. Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen und seine Liebe mit der Welt teilen. Das ist so das Zentrum. Und wenn das umgesetzt wird, wenn das ausgesprochen wird, dann hat es Kraft in sich selber. Und dann kommt auch diese übernatürliche Befähigung dazu. Dann kann ich auch seine Liebe mit der Welt teilen. Erstmal unter den Geschwistern und dann auch nach außen hin. Denn die Liebe ist ja ausgegossen. Das muss ich mir immer wieder bewusst machen und es muss es auch aussprechen. Indem ich das ausspreche, das ist diese Kraft, die das Wort in sich hat. Dann kommt es auch in mein Leben. Wenn ich darüber nur so ab und zu mal nachdenke, dann hat es nicht so eine starke Kraft, die mein Leben erfasst. Dann stimme ich gedanklich dem zu, aber ich habe es ja in meinem Leben noch nicht erfasst oder die Realität ist noch nicht da. Und indem ich das wirklich ja, von Herzen, im Herzen glaube, mit dem Munde ausspreche, dann wird es für mich Realität. Und es das heißt auch dann, die Bekenntnisse schaffen Realitäten, also Glaubensbekenntnisse. Wenn ich es wirklich von Herzen glaube, das ist ja auch, so werden wir errettet. Wenn ich von Herzen glaube, dass Jesus der Herr ist und dass ich glaube, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, werde ich errettet. Wenn ich von Herzen glaube, werde ich gerecht und mit dem Munde bekenne ich zum Heil. Das ist einfach Gottes Weg, hat uns der Paulus in Römer 10 so geschrieben. Und dieses Bekenntnis schafft Realitäten. Das ist einfach so. Und wir unterschätzen das vielleicht auch. Worte haben Kraft, Leben und Tod. Das ist in der Zunge Gewalt. Im Jakobusbrief sind ja auch diese Dinge aufgeführt, dass diese Worte sehr wohl ganz große Bedeutung haben. Und wir sehen das ja, wenn wir so als Ehepaare zusammen sind und dann sprechen wir Worte aus und die haben Bedeutung. Worte können so zerstören und können so aufbauen. Und du kannst es dann manchmal schwer zurücknehmen, wenn du was ausgesprochen hast, unbedacht oder so. Das tut dir dann so leid, aber das ist ausgesprochen. Und das ist, ja, man soll wirklich, und Matthäus heißt es ja auch, an deinen Worten musst du gerechtfertigt werden oder mit deinen Worten. Sonst hätte Jesus nicht da so drauf Wert gelegt, dass wir wirklich schon überlegen, dass wir ja, Worte sprechen, die ermutigen und erbauen und nicht andere Worte, dass wir das unter unsere Füße kriegen. Oder wie ich sage, ich stelle Wachen an meinen Mund oder ja, an meine Zunge, dass ich nicht Dinge sage, die mir danach leid tun. Das hat schon so viel kaputt gemacht. Und darum ist es so wichtig, was ich also bekenne, was ich, wenn ich das Wort Gottes bekenne, dann ist diese Kraft in dem Wort. Und andere Worte haben zerstörerische Kraft. Das ist einfach so. Da ja, hat Gott auch einfach diese, ja, hat es die Gesetzmäßigkeiten ja geschaffen, die geistlichen und die im natürlichen Bereich. Und das ist einfach ein geistliches Gesetz, dass Worte ja zerstören und aufbauen können. Ist beides möglich. Und dann wähle. Immer wieder, du hast die Wahl, was sprichst du aus? Was wählst du? Wählst du das Leben oder wählst du den Tod? Es gibt nichts so in der Mitte.
Ja. Ich hänge jetzt irgendwie seit 20 Minuten ein bisschen, glaube ich, weil hier geht es ja um Propheten. Und habe ich dich jetzt richtig verstanden? Du hast gesagt, im Neuen Testament ist es so, wir sollen Worte der Erbauung finden, natürlich auch in der Ehe, in der Gemeinde. Genau. Aber ich habe immer gedacht, nach Korinther, es gibt ja auch den Evangelisten, Hirten, Lehrer und die Propheten.
Ja.
Es gibt ja im Neuen Testament auch noch Prophetie.
Ja, das stimmt.
Mir fehlt jetzt irgendwie das so...
Das ist dieses Amt des Propheten. Ja, das ist schon... Aber dieses Amt des Propheten ist eigentlich so gedacht, dass er, ja, dass es ein bestimmtes Amt ist, wo er Worte der Weisheit und Worte der Erkenntnis empfängt über das natürliche Maß hinaus. Und natürlich an dem Wort Gottes geprüft und gemessen. Und er steht in diesem Amt. Das ist irgendwie jetzt nicht nur so eine einfache Weissagung, sondern in seinem Amt manifestieren sich diese Dinge viel, viel stärker. Und ich denke, ja, es sind wahrscheinlich nicht viele Propheten von Gott, also jetzt in unserem neuen Bund eingesetzt, die wirklich in diesem Amt stehen. Also vielleicht auch so, in dem Verhältnis viele falsche Propheten und jetzt Jeremia war einer, ein einziger in dem Sinn. Und es gibt auch im Neuen Bund Propheten, die in diesem Amt stehen, aber jetzt nicht in der Weise, wenn wir Worte, also wenn wir uns praktisch erbauen oder ermutigen. Es sind auch prophetische Elemente drin, aber da ist noch nicht diese Autorität auch da drin, die Gott wahrscheinlich in dieses Amt hineinlegt.
Ja, ich hänge einfach noch ein bisschen, weil da gibt es ja auch diesen Satz, ich weiß jetzt aber nicht, wo er steht, den prophetischen Geist löscht nicht aus.
Ja.
Also wir leben ja heute auch, sage ich mal, gesellschaftlich, politisch, weltgesehen in einer sehr turbulenten Zeit und und ich finde, oder ich habe das immer so bisher verstanden, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Also klar, Prophetie als erbauende Worte, klar. Aber gibt es das dann heute nicht mehr, dass Menschen wissen, warum diese Zustandsbeschreibungen machen? Also Prophetie war ja immer auch erstmal eine Zustandsbeschreibung, dass den Menschen die Augen geöffnet worden ist, was jetzt gerade los ist. Oder passt das jetzt gerade gar nicht? Ich weiß nicht.
Ich denke, wir werden das vielleicht nochmal beleuchten. Ich werde da nochmal näher nochmal gucken. Also beziehungsweise ich habe da so Literatur auch, das Amt des Propheten jetzt zu beleuchten. Dass wir da nochmal nachhaken dann, also was das in der Jetztzeit, in unserer heutigen Zeit bedeutet oder wie das zu sehen ist. Ob jetzt, wir tun uns ja leichter mit diesem Amt des Hirten, das ist der Pastor.
Genau.
Da gibt es ja keine Frage.
Oder mit dem, ist der Evangelist.
Der Evangelist oder der Lehrer. Es gibt das Amt des Propheten und diese fünf Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer. Und nochmal einer.
Prophet.
Apostel. Der Apostel. Ja, die Apostel ist ja jemand, der eben wie Paulus so Gemeinden gründet und dann so eine immer noch diese diese Leitung dann über dem Ganzen hat. Also er hat die Kraft, die Gemeinde zu gründen und dann auch zu lehren und dann auch weiter wieder neue Gemeinden zu gründen. Das ist so das Apostelamt.
Okay, ich mache es mal an zwei Beispielen fest. Also wenn wir Offenbarung zum Beispiel lesen, ja, dann da gibt es ja diese Bibelstelle, die das Bild angebetet haben. Oder zum Beispiel das Zeichen an der Hand oder genau, an der Stirn. Und wir sind ja technisch heute so weit, dass die Menschen sich ja schon zum Beispiel freiwillig chippen lassen.
Ja.
Oder ich habe heute Morgen, kommt jemand vom Bäcker, fährt Fahrradtüte in der Hand, guckt nur auf sein Handy und gar nicht auf den Straßenverkehr und hat halt überlebt, ja. Mhm. Also da sind ja plötzlich Dinge heute machbar möglich, die wir in der Offenbarung gelesen haben.
Ja.
Nur wer interpretiert das jetzt in der christlichen Gemeinde? Mhm. Oder wo findet es einen Platz, wo man sowas bespricht, oder macht es der Christ für sich allein zu Hause? Mhm. Also das meinte ich mit Prophetie. Wer hat die Gabe heute?
Ja.
Gibt es die Gabe noch? Oder
gibt es schon dieses Amt des Propheten, das gibt es schon. Nur ist natürlich die Offenbarung, ist ja ein Buch, erstmal an diese sieben Gemeinden, an die Sendschreiben und so. Und wir können uns ja auch quasi da mit identifizieren, mit verschiedenen Gemeinden, mit diesen Dingen, die da ja vorgekommen sind. Und dann geht es ja weiter, wo dann aus schon diese Trübsalzeit, diese Drangsal angesprochen wird, in der Zeit, was da passiert, diese Gerichte Gottes, der letzte Kampf, und das ist ja dann immer irgendwo so, nicht jetzt chronologisch, da kommt wieder dann so ein Einwurf, jetzt sind sie wieder vor dem Thron Gottes, und dann kommt dieses Tier, der Antichrist, dann kommt der falsche Prophet, und dann kommt das Weltgericht, dann kommt der Reiter auf dem weißen Pferd. Und zum Schluss, dann kommt das neue Jerusalem. Aber diese Abfolge, da haben sich ja ganz viele Leute wahrscheinlich schon Bücher geschrieben über diese Dinge. Also sie meinen, das kann so sein, aber im Grunde genommen kann sich das niemand anmaßen, dass er das genau weiß.
Ja, klar.
Also was da und in welchem Zeitraum das geschieht und wie das dann zustande kommt und was da passiert. Man liest es, aber es heißt ja dann auch immer, Jesus will uns noch vieles sagen, wir können es aber jetzt noch nicht verstehen. Er wird uns das nach und nach offenbaren. Er wird uns das offenbaren mehr, je näher wir da dran kommen.
1. Korinther 13.
Und wie denkst du das? Passiert es? Wird das besonders im Gottesdienst sein oder erfahren wir das in der stillen Zeit? Oder,
Sowohl als auch, würde ich sagen. Ich denke, dass der Geist Gottes uns quasi inspiriert oder Offenbarungserkenntnis schenkt, mehr und mehr über diese Dinge.
Okay.
Wir prüfen das natürlich alles an dem Wort Gottes, aber ich denke, dass der Geist der Weisheit und Offenbarung mehr kommt, wenn das soweit ist, wenn wir es brauchen. Das ist genauso, die Fahrkarte, die brauchst du dann erst, kurz vorher, du brauchst sie nicht schon ein Jahr vorher. Wenn es soweit ist, dann kriegst du die Berechtigung quasi, oder dann sagt Gott ja auch, jetzt ist es soweit. Und dann weist er dich auf bestimmte Dinge hin, auf diese Schriftstellen, die von Bedeutung sind, für diese Zeit jetzt. Aber ich denke, jetzt ist die Zeit, das ist noch nicht so weit. Mhm. Es ist zwar vieles sichtbar, aber man kann auch viel da rein interpretieren. Das hätte auch schon im Dritten Reich sein, ist der Antichrist. Es war aber noch nicht. Es war wahrscheinlich einer von vielen. Aber der Antichrist, der dann irgendwo aufsteht, der übersteigt alles, was man sich bisher vorstellen konnte in dieser Zeit. Aber
das wollte ich nicht aufmachen, dieses Thema,
ja.
Dieses wann passiert was und Jahreszahlen,
genau.
Das finde ich auch nicht wichtig.
Ja.
Für mich war nur nochmal die Frage, weil ich auch erst seit anderthalb Jahren in der Gemeinde hier bin, das Verständnis hier, wo, also wenn es hier vom Propheten geht,
ja.
In welcher Form ihr glaubt, dass das heute noch da ist, das wollte ich verstehen.
Ja.
Entschuldigung, darf ich nur kurz einwerfen, aber ich denke, das ist dann auch gut beschrieben in 1. Korinther 12. Mhm. Da sind nämlich die verschiedenen Gaben des Geistes erklärt. Und die kann eigentlich, also das kommt gerade drauf an vielleicht. Also das muss nicht jeder haben. Und zwar steht ja hier im ab Vers 8. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, dem anderen aber das Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen der Glaube, demselben Geist, einem anderen Gaben der Heilung in demselben Geist. Also es ist immer derselbe Geist.
Bloß genau.
Jeder hat verschiedene Gaben. Also ich denke, so wie du schon gesagt hast, Ben, das muss man einfach dann auch prüfen.
Ja.
Also aber das gibt es nach wie vor.
Genau. Und dieses Unterscheidungsmerkmal war ja da, diese falschen Propheten, die haben geredet, wie das Volk das hören wollte.
Ja.
Und der Jeremia, von Gott gehört, das Wort, und er hat anders gepredigt, anders geredet.
Mhm.
Und dann kann man es ja auch festmachen, was trifft ein? Wer ist der wahre und wer ist der falsche Prophet? Und ich denke, das wird dann genauso irgendwie sein, wenn jetzt einer in diesem Prophetenamt steht und er prophezeit da irgendwas, dann muss man das festmachen an dem, ob das wirklich so ist, ob es von Gott ist. Da muss man halt dann wirklich, ist der wirklich am Herzen Gottes und spricht Gott zu ihm diese Worte oder ist es aus ihm selber oder ist da irgendwie, will er dadurch vielleicht auch Menschen manipulieren? Das ist ja die falsche Prophetie. Das ist ja auch in unserer Zeit. Seht zu, dass ihr nicht jemand verführe, sagt Jesus. Es werden viele aufstehen und in meinem Namen große Dinge tun und falsche Propheten aufstehen und alle und sogar Wunder tun, haben wir nicht geweissagt in deinem Namen. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht, ihr habt nicht, ihr wart nicht mit mir zusammen auf dem Weg. Euer Herz ist weit weg. Ihr bekennt es zwar, aber euer Herz ist nicht bei der, bei ihm, bei dem wahren Hirten. Das ist dann, da erkennt man das dann. Wer ist der falsche und wer ist der wahre Prophet? Das ist eigentlich dann ganz einfach. Und diese Prophetien, die sich erfüllt haben, die haben wir ja schon festgeschrieben im Wort Gottes. Das ist ja auch schon, was Jesaja über Jesus vorausgesagt hat, das hat sich ja alles bis ins Kleinste schon erfüllt. Und die noch ausstehenden Prophetien für das ganze Wort, die werden uns dann, wenn es soweit ist, durch den Geist Gottes auch klarer erscheinen. Und wenn das jetzt nicht ist, dann sollte man nicht da irgendwie sich danach vielleicht irgendwo, nur weil man das unbedingt wissen will oder weil man da vielleicht, das ist wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Man soll es einfach gehen lassen in dem Sinn. Und man liest es ja in der Offenbarung, so ist es. Und Gott offenbart es zu seiner Zeit. Und dann wird es uns klar werden. Was wir hernach, werdet ihr es verstehen. Vieles verstehen wir ja jetzt auch nicht und dann wird es uns klar werden. Und so ist es dann eben mit der ganzen Prophetie in dem Sinn. Ja, gut. Aber ich denke, da können wir auch noch mal näher noch ein bisschen drauf eingehen, einfach so vom Thema her dann auch. Ja. Vers 29 waren wir, das von, also wir waren im Wort stehen geblieben, das Wort unseres, ja, sein Wort, unser Bekenntnis mit ihm übereinstimmen. Darum siehe, Vers 30, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die mein Wort stehlen, einer vom anderen. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die ihr eigenes Wort führen und sprechen, er hat's gesagt. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die falsche Träume erzählen und verführen mein Volk mit ihren Lügen und losem Geschwätz, obgleich ich sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe und sie auch diesem Volk nichts nütze sind, spricht der Herr. Wenn dich dies Volk oder ein Prophet oder ein Priester fragen wird und sagt, was ist die Last, die der Herr jetzt ankündigt, sollst du zu ihnen sagen, ihr seid die Last, ich will euch wegwerfen, spricht der Herr. Vers 33. Und wenn ein Prophet oder Priester oder die Leute sagen werden, das ist die Last des Herrn, den will ich heimsuchen und sein Haus dazu. Vielmehr soll dir einer mit dem anderen reden und zueinander sagen, was antwortet der Herr und was sagt der Herr? Aber sagt nicht mehr Last des Herrn, denn einem jeden wird sein eigenes Wort zur Last werden, weil ihr so die Worte des lebendigen Gottes, des Herrn Zebaoth, unseres Gottes, verdreht. Darum sollt ihr zum Propheten sagen, was antwortet dir der Herr und was sagt dir der Herr? Wenn ihr aber sagt, Last des Herrn, so spricht der Herr, weil ihr dies Wort Last des Herrn nennt, obgleich ich zu euch gesandt habe und euch sagen ließ, ihr sollt nicht Last des Herrn sagen. Siehe, so will ich euch aufheben wie eine Last und euch samt der Stadt, die ich euch und euren Vätern gegeben habe, von meinem Angesicht wegwerfen und will euch ewige Schande und ewige Schmach zufügen, die nie vergessen werden soll. Vers 40 jetzt. Also die Last des Herrn sollen sie selber sein, die das behaupten. Sie sind die Last des Herrn und nicht, ja, wie Gott es eigentlich gemeint hat. Sie verdrehen das Wort des lebendigen Gottes. Denn einem jeden wird sein eigenes Wort zur Last werden, weil ihr die Worte verdreht habt. Das, was sie ausgesprochen haben, ja, es wird ihnen zur Last werden. So auch, ja, auch unsere Worte können uns zur Last werden, in dem Sinn, wenn wir Worte aussprechen, die Gott nicht gefallen, dann werden sie uns belasten, die Worte. Und so wollen wir achtsam sein auf unsere Worte und Worte des Friedens, Worte des Heils sprechen. Jesus, sein Wort sind Geist und sind Leben, hat er gesagt. Und uns wird es offenbar werden. Ja. Ich denke, bis hierher werden wir es heute belassen. Das eine Kapitel war viel auch enthalten über die Hirten und über die Propheten, ja. Und das mit der Prophetie mal wieder aufgreifen, noch ein bisschen drüber sprechen, so, ja, wie der Einzelne, ja, auch dazu stehen kann. Aber dann nie vergessen, dass zwischen dem Kapitel 12 und dem Kapitel 14 in 1. Korinther das Kapitel 13 steht. Weil das ist ja das, wenn ich alle Erkenntnis habe, wenn ich alle prophetische Weisheit und Worte habe, wenn ich meinen Leib verbrennen ließe und habe die Liebe nicht, dann wäre es mir nichts nütze. Und ich denke, das ist, was Gott, das ist angesagt gerade. Wir sollen als Leib Christi in der Liebe leben, wir sollen ermutigen. Und alles andere fügt Gott hinzu. Nach dem sollen wir uns ausstrecken. In erster Stelle strebt nach den Gaben des Geistes, aber in erster Linie ist die Liebe der maßgebende Aspekt. Und in dem zu leben, ist unsere höchste Berufung. Und nach dem uns auszustrecken. Und dann wiederum durch unser Bekenntnis, dass die Liebe in unser Herz ausgegossen ist, dann kommt auch in unser Herz rein. Das ist tatsächlich so. Du kannst mit Menschen, die du vorher, ja, du siehst sie anders. Das ist ja, wir sollen sie so sehen, wie Jesus sie sieht. Und wenn ich die Liebe nicht habe, dann sehe ich sie nicht so wie Jesus. Und dann ist was, ja, und dann komme ich zu ihnen, Herr, schenk mir doch auch deine Augen, so wie wir gesungen haben, dass ich sie so sehen kann, dass ich meinen Bruder und meine Schwester, auch wenn sie mir vielleicht gar nicht zusagen, dass ich sie lieben kann, so wie du sie liebst. Und wenn das zustande kommt, dann sind wir eine starke Gemeinde, sind wir der starke Leib Christi hier. Und dann geschehen Dinge, die wir wahrscheinlich uns gar nicht vorstellen können. Weil Jesus sich dazu stellt. Und er stellt sich umso mehr dazu, indem wir das leben. Und darum strebt danach. Und in erster Linie nach der Liebe, 1. Korinther 13. Das ist das Allergrößte.